Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, hier zu sein. Fühlt sich richtig gut an. Schön, euch zu sehen. Ich komme leider alleine, aber ich habe meine Familie per Bild mitgebracht, damit ihr mal seht, wie groß die geworden sind, also die Kinder. Moment, Moment. Erste Folie von der Präsentation. Da sind sie. Ja, genau. Anderthalb Jahre können eine ganze Menge anrichten. Ja, der Yannick ist jetzt größer als ich. Was? Haare? Sprechen wir nicht drüber. Er hat immer gute Ideen. Und Sophie auch. Sophie entwickelt sich auch wunderbar. Zwei ganz tolle Menschen. Wir dürfen als Familie leben, uns lieben, fröhlich sein miteinander und kommen auch gut, schon anderthalb Jahre jetzt in die Gemeinde in Wolfsburg, hinein und Yannick ist ganz engagiert in der Jugend schon dabei, obwohl er erst 14 ist, aber hat sich da so reingemogelt. Und Sophie ist mit biblischem Unterricht und es geht uns sehr, sehr gut. Von daher schön dort zu sein, aber auch schön hier zu sein und ein bisschen Erinnerungen wach werden zu lassen, die ich in den 12 Jahren, die ich hier sein durfte, sammeln durfte. Ich freue mich, mit euch heute über Jesus sprechen zu können und über diesen nicht ganz einfachen Text, den wir gerade von Christoph vorgelesen bekommen haben, und der nicht ganz einfachen Frage, die in diesem Text drinsteckt, nämlich ab jetzt nur noch Jesus, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Denn die Sache ist manchmal nicht ganz so einfach. Es geht heute darum, wie das klappen kann, wenn wir sagen, ab jetzt nur noch Jesus. Wenn wir diese Lieder singen, wie wir sie gerade gesungen haben, dass wir unser Leben hingeben und ihm öffnen und er in uns wirken darf und er für uns alles sein soll. Und ich möchte mit uns eintauchen in einen Text, in diesen Text, der uns in einen Bereich des Lebens führt, der mit einer ziemlichen Spannung aufgebaut ist, aufgeladen ist. Nämlich diesen Übergang zwischen dem, was war, und dem, was kommt. In diesem Jetzt-Raum, so möchte ich ihn mal nennen, zwischen einst und bald, in dem man gleichzeitig leidet und hofft. Und wir sehen diesen Raum, sobald wir die Welt durch das Kreuz anschauen. Vorher sehen wir eine Welt, die durchzogen ist von Leid, von Zweifeln, von Fragen. Wir wissen aber nicht so richtig, warum. Die Frage nach dem Leid bleibt irgendwie immer unbeantwortet. Das Kreuz zeigt den Grund. Die Sünde, die unbewusste oder bewusste Trennung von Gott und die bewusste Rebellion gegen ihn. Das heißt, Kreuz und Auferstehung schaffen in dieser Welt, die Gott und dem Leben letztlich feindlich gegenübersteht, einen Neuanfang und eine Freude. Und beides kommt im Christsein zusammen. Last und Leichtigkeit. Wenn man also ein Leben als Christ beginnt oder darin lebt, wie die meisten oder viele von euch, dann bleibt diese Spannung zwischen Feindschaft und Freude in uns und um uns bestehen. Darum, wenn es heißt, ab jetzt nur noch Jesus, dann ist die Sache meist nicht ganz so einfach wie gedacht. Und genau diese Spannung erlebten die Kolosser. Eine junge, engagierte Gemeinde, der Paulus helfen wollte, bei der Leichtigkeit zu bleiben und nicht in die Irren geführt zu werden durch Stimmen, die da kamen und die sie durcheinander bringen wollten oder zurückholen wollten in ein anderes Glaubenssystem oder in eine Gesetzlichkeit, die sie wieder eingezwängt hätte in Vorgaben, die Gott doch eigentlich überwunden hatte. Er hatte in dem Brief, den wir, den Kolosserbrief, wo wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, vorher unterrichtet und gelehrt darüber, was Jesus getan hat und wer er ist und welches großartige Versöhnungswerk er in dieser Welt schon begonnen hat und vollendet hat im Kreuz und trotzdem noch aufbaut. Und nun wendet er sich ihrer Situation in Kolossee zu und sagt, darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Was für eine schonungslose Beschreibung. Ich würde das nie über die Lippen bringen, dass ich sage, du warst ein Feind von Gott. Was für eine krasse Ausdrucksweise. Aber das ist das, was Paulus beschreibt und das möchten wir einmal genau anschauen, was er damit meint. Mein erster Punkt, draußen. Die Kolosser waren aus jüdischer Sicht Heiden. Das heißt, sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Man kann die Geschichte von Adam bis Jesus wie eine Landkarte sehen. Es ist die Geschichte Gottes von der Schöpfung bis zur Erlösung. Ich habe hier mal versucht, so einen kleinen Landkartenausschnitt zu zeichnen. Und das wäre also hier die Geschichte Gottes. Wo schreibe ich das mal hin? Geschichte Gottes. Wie immer warte ich immer noch drauf, dass eine Flipchart erfunden wird, die doppelt so groß ist. Also das ist die Geschichte Gottes in dieser Welt, wenn man so will, als natürlich maximal reduzierte Zusammenfassung von der Schöpfung bis zu dem Punkt, an dem die Kolosser jetzt standen. Und es war eben noch nicht so lange her, so sagt Paulus, dass sie in dieser Geschichte, auf dieser Landkarte, keinen Standort hatten. Sie kamen da nicht drin vor. Sie waren nicht Teil der Geschichte und sie waren auch nicht Teil des Wirkens Gottes, sondern sie waren seine Feinde, so sagt er. Paulus sagt ihnen unmissverständlich, Gottes großartige Absichten mit der Welt nahmen ihren Lauf und ihr wart noch draußen in der Kälte, ihr wart ausgeschlossen, ihr wart entfremdet, so heißt es. Das ist ein Wort, was den Gedanken des Ausländerseins in sich trägt. Also du warst nicht Teil des Gebietes, in dem Gott gewirkt hat. Ihr wart entfremdet, draußen. Denn das Volk Gottes war begrenzt auf das Volk Israel. Ihnen hatte Gott im Alten Testament seinen Plan angedeutet, nicht so ganz klar in den Psalmen und hier und da immer so verstreut, dass da noch Größeres kommt, dass er die ganze Welt segnen möchte und sie retten möchte und versöhnen möchte. Die ganze Welt. Aber das wussten nur die, die im Volk Israel waren. Und da die Kolosser außerhalb von Israel lebten und andere Götter hatten, wussten sie nichts von Gottes Rettungsplan. Im Gegenteil, da sie die anderen Götter als den einen wahren Gott anbeteten, war ihr Denken verzerrt und durcheinander geraten. Und das ist so eine Nebennotiz, die ich gerne da erwähnen möchte. Diese Kolosser hatten andere Götter, die sie anbeteten, die aus unterschiedlichsten Gründen und Geschichten entstanden waren. Es war nicht dieser eine Gott, der diese Welt geschaffen hatte, der eine wahre Gott. Es gibt einen geistlichen Grundsatz, wie wir Menschen gemacht sind, nämlich du wirst, was du anbetest. Du wirst, was du anbetest. Und die Kolosser beteten eben nicht den Schöpfergott an, weil sie nichts von ihm wussten. Sie ahnten vielleicht in ihrem Gewissen, wie es bei Paulus heißt, dass da einer ist, da ist etwas Größeres, eine Quelle, ein Ursprung. Aber sie waren verwirrt, sie waren ohne Kontakt zu diesem Gott und beteten eben andere Götter an. Und das hatte seine Auswirkungen auf ihr Leben, auf ihren Charakter, auf ihre Gestaltung ihres Miteinanders und so weiter. Die Konsequenz war, dass ihr Verhalten völlig neben der Spur war und nicht der wunderbaren menschlichen Erfahrung entsprach, die sich Gott für seine Ebenbilder ausgedacht hatte. Durch ihren Geburtsort lebten sie in Sünde, noch außerhalb von Gottes Geschichte. Da waren sie hineingeboren, daran waren sie gewöhnt, davon ließen sie auch nicht ab, wenn das Gewissen sich mal regte und hinterfragte. Das war die Situation der Kolosser. Sie waren Feinde Gottes, weil sie nicht in Israel lebten und weil ihr Denken und Handeln Gott fern war und von ihm abgewandt Aber was sagt Jesus über Feinde? Wie sollen wir mit Feinden umgehen? Sie lieben. Und er lebte, was er sagte. Liebt eure Feinde. Und so starb er für sie, für seine Feinde und uns am Kreuz und stand wieder von den Toten auf. Als Paulus den Kolossern diese gute Nachricht brachte und sie diese Wahrheit über Gottes Gnade erkannte, wie als sie in ihr Leben hineinstürzte durch die Worte von Paulus beziehungsweise Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat und geglaubt hatten, galten für sie zwei Worte, die alles veränderten. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Doch nun, mein zweiter Punkt. Kreuz und Auferstehung sind das große Doch nun Gottes. Dieses Ereignis war von monumentaler Bedeutung, ein Einschnitt in die Weltgeschichte, nicht nur die Menschheit, sondern die ganze Schöpfung litt ja seit dem Sündenfall unter dieser Situation, unter Verlust und Vergänglichkeit. Und die schlimmste Auswirkung war der Tod. Doch nun durch Kreuz und Auferstehung war der Tod besiegt. Jesus hatte ihn überwunden. Er wurde der Erlöser, dessen Tat über die Grenzen Israels in die ganze Welt hineinwirkten. Anfangs war es anders gedacht. Denn Israel hatte den Auftrag, Gottes Wesen in diese Welt hineinzuspiegeln. Menschen sollten durch sie von Gott erfahren und zu ihm hingezogen werden. Sie sollten das Schaubild sein für Gottes Wesen in dieser Welt. Aber sie schafften es nicht. Als Jesus kam, identifizierte er sich ganz mit Israel und diesem Auftrag und schaffte, was sie nicht konnten. Und er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. In ihm kam die Herrlichkeit Gottes zu den Menschen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters, schrieb Paulus ein paar Verse später in Kolosser. Das heißt, alles, was du wissen musst und kannst über Gott, findest du in Jesus. Darum hat Paulus Jesus immer wieder so umfangreich beschrieben und Lieder zitiert oder selbst erfunden, auch hier im Kolosserbrief kurz vorher. Alles, was du über Gott wissen kannst und musst, findest du in Jesus. Und ursprünglich sollte eben Israel all das, was Jesus ausstrahlte, selbst ausstrahlen. Sein Wesen sollte in ihnen zu finden sein. Sie sollten ihn verkörpern. Das bedeutete es, Gottes Volk zu sein. Nämlich Gott auszustrahlen. Aber weil das nicht gelang, machte Gott durch Jesus einen neuen Bund mit seinem Volk und wurde, was sie nicht geworden waren, das Abbild Gottes, das seine Herrlichkeit zeigt, der Wohnort Gottes auf dieser Welt. Und als Jesus zum Vater zurückging und seinen Heiligen Geist schickte, war dieser Wohnort nun nicht mehr auf Israel beschränkt und begrenzt, sondern jeder, der Jesus folgte, wurde selbst zum Wohnort Gottes. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Verstehen wir, wie groß dieses Doch nun ist, was Paulus hier beschreibt? Die Juden kannten Gott, doch nun kam er auch zu den Heiden und wohnte unter ihnen. Das war natürlich aus jüdischer Sicht komplett gegen den Plan. Und deswegen kamen immer wieder Juden auch in Kolossee, nach Kolossee und sagten, ja, wir müssen hier noch mit der Beschneidung und Gesetze einhalten und so weiter. Die kamen da nicht drüber weg. Über dieses Doch nun Gottes. Doch, sagte Gott, nun ist das Volk Gottes größer, als ihr es seid. Doch nun waren die Kolosser nämlich auch drin. Plötzlich waren sie Teil der Geschichte Gottes und hatten einen Standort in seiner Geschichte. Plötzlich waren sie Teil davon. Einst waren sie außerhalb und verwirrt und sündig, doch nun hatte er, der liebende Gott, gehandelt und alles war anders geworden. Sie waren in der Gegenwart Gottes und Gottes Gegenwart war in ihnen. Und das entscheidende Wort ist versöhnt. Gott hat durch Jesus diese Kolosser und auch uns mit sich versöhnt. Wir haben einen Standort in der Geschichte Gottes durch die Versöhnung. Ich zieh mal ein bisschen ran. Muss ich nicht so viel laufen? Ist ja warm heute. Also das entscheidende Wort ist versöhnt. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Doch nun, noch einmal dieser Vers 22, doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen, damit ihr Teil der Geschichte werdet und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Er hat euch zu Freunden gemacht. Es war sein Werk, es war seine Kraft und das bleibt es auch. Dadurch seid ihr versöhnt, Freunde, Punkt, sagt er den Kolossern. Das war das, was es bei den Kolossern gab, gibt es bei jedem Menschen. Nämlich ein Ich war, oder ihr wart, ich schreibe mal in ein, ich war und ein doch nun. Ein Ich war und ein doch nun. Ein Leben in Trennung von Gott und ein Leben als Freunde von Gott. Ein Leben mit Gott. Und der Weg vom Einst, vom Ich war, zum Jetzt, zum Doch nun, ist die Versöhnung. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehst du? Woran hängen deine Gedanken? Was beschäftigt dich? Beschäftigt dich, ob du überhaupt einen Platz in der Geschichte Gottes hast? Beschäftigt dich deine Vergangenheit, dein Ich war, dein, was du eigentlich gar nicht mehr sein willst? Oder beschäftigt dich das, was Gott in dir tut und noch in dir vollbringen will, die Zukunft mit Gott? Bist du bereit, dich von der Finsternis zum Licht führen zu lassen, wie Paulus es auch ein paar Zeilen vorher schreibt? Er sagt, das ist Finsternis, das ist Orientierungslosigkeit, das ist Ziellosigkeit, das ist Verzweiflung, das ist Zukunftslosigkeit. Das ist diese Welt. Das ist eine Welt, in der kritisiert wird, dass Menschen sich zu einem Gebetskreis zusammenstellen. Oder bist du in diesem, was kommt, was Gott in dir hervorbringt, seine Kraft, die in dir wirksam wird, das Neue, was er in dich hineingelegt hat, was sich ausbreiten soll, schaffe Raum in mir, das möchte ich werden, Herr, nimm du mich ganz. Was beschäftigt dich? Vielleicht ist es für dich heute soweit, an die Versöhnung zu glauben und zu sagen, das ist das, was mich beschäftigen soll. Das ist mein Ich war, das ist mein Doch nun. Die Kolosser lebten jetzt in diesem Doch nun, sagt Paulus zu ihnen, aber eine Aufgabe kam noch, nämlich dranbleiben. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten, sagt er, und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Die Zusage Gottes war da. Sie hatten diesen Schritt vollzogen. Sie waren aus ihrem Wir waren zu ihrem Doch nun gekommen. Und doch würde sie ihre lebensverändernde Wirkung nur entfalten, wenn sie sie im Zentrum ihres Denkens und Handelns behalten würden. Wenn sie dranbleiben würden. Sofern ihr, übersetzt die Elberfelder Übersetzung, ein bisschen schärfer als diese. Sofern ihr, Jesus schuf die Voraussetzung, aber dass ihr einst heilig und makellos vor ihm stehen könnt, aber wir müssen auch im Glauben bleiben. Wir müssen in der Landkarte, im Gebiet Gottes bleiben. Wir müssen daran festhalten. Wir müssen Teil der Geschichte Gottes, des Reiches Gottes sein wollen. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt, übersetzt die Elberfelder. Ab jetzt nur noch Jesus? Das funktioniert nur, wenn das doch nun jeden Winkel meines Charakters durch den Heiligen Geist umgestalten darf. Und so auch bei dir und mir. Doch nun, wenn es darum geht, wie ich über andere Menschen denke. Doch nun, wenn es darum geht, wie ich meine Haltung zum anderen Geschlecht gestalte. Doch nun, wenn es um den Umgang mit meiner Zeit geht. Doch nun, wenn es um meinen Umgang mit der digitalen Welt und all ihren Angeboten geht. Doch nun, wenn es um meinen Blick auf mich selbst geht. Ich war doch nun. Ich war neidisch. Doch nun bin ich liebevoll. Ich war ängstlich. Doch nun bin ich mutig durch Gottes Wirken in mir. Vielleicht bin ich noch nicht ganz angekommen, aber das ist das, wo ich hin will. Ich war lästernd. Doch nun bin ich mitfühlend. Verstehen wir das große Doch nun, es geht in jeden Winkel unseres Charakters hinein. Es geht in jeden Winkel unseres Charakters hinein. Das ist das, was Paulus den Kolossern sagen wollte und auch uns sagt. Ab jetzt nur noch Jesus, verändert dich nur, wenn du dich deiner Beziehung zu Jesus widmest. Dann wird es Frucht bringen und du wirst zu dem oder zu dem oder der du geschaffen wurdest. Was Gott in dir sieht. Allerdings machen wir uns nichts vor. Das Umfeld, in dem wir leben, wird es uns nicht leicht machen. Ablenkung, Verwirrung, Verirrung, Versuchung und Vergänglichkeit bleiben Teil unserer Wirklichkeit, auch wenn das große Doch nun das neue Leben in uns begonnen hat. Das musste Paulus den Kolossern besonders deutlich sagen, denn sie kamen aus der Verwirrung und sie lebten in einem Umfeld, was sie als junge Gläubige weiter verwirren konnte und sollte und wollte. Ich möchte das mal so skizzieren auf dieser Flipchart. Vielleicht habt ihr euch schon überlegt, was das hier sein soll. Wir leben in einem ausgehenden und einem beginnenden Zeitalter. Und jetzt machen wir mal die Linse ganz weit auf. Ganz großer Blick auf diese Welt. Wir leben in einem beginnenden Zeitalter. Und dieses Zeitalter, wann hat das begonnen? Was denkt ihr? Vorschläge?
33 nach Christus.
Kurz überlegen, was da geschehen ist. Kreuz und Auferstehung. Das ist das, was du damit sagen möchtest, nehme ich an. Genau, Kreuz und Auferstehung. Also, ich nehme mal das Kreuz und ein leeres Grab mit einem weggerollten Stein. Der Stein ist nicht ganz groß genug. So. Kreuz und Auferstehung. In diesem Moment begann das neue Zeitalter. Und dann gibt es ein ausgehendes Zeitalter. Dafür nehme ich mal einen schwarzen. Wann begann das? Wann begann das erste Zeitalter? Mit dem Sündenfall, genau. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich das malen soll, aber ihr wisst. Eine Schlange, oh, sehr gut, ja, genau. Schlange und Apfel. Man weiß nicht, ob es ein Apfel war, es war eine Frucht. So, eine Schlange, jetzt geht's los. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Ich bin ja nicht Markus, ne? Ihr erinnert euch, unser großer Künstler. Also, wir haben ein beginnendes Zeitalter und wir haben ein ausgehendes Zeitalter. Wann wird das ausgehende Zeitalter zu Ende sein? Jesu Wiederkunft, richtig. Klare Sache, zack. Unsere Endzeit ist relativ simpel, unsere Vorstellung davon. Wenn Jesus wiederkommt, ist vorbei mit dem alten Zeitalter. Jetzt fällt uns etwas auf. Was machen diese beiden Linien denn da? Sie kreuzen sich. Und jetzt ist die Frage, wo unser Lebensbereich ist. Nicht schwer. Da leben wir. Und das ist das Problem, was in uns steckt. Das kommende Zeitalter hat mit Jesus und der Auferstehung begonnen. Aber das ausgehende Zeitalter, der alte Äon, ist noch nicht fertig. Wir leben noch im alten Äon, aber weil wir in Jesus sind und er in uns, sind wir gleichzeitig schon Teil des neuen Äon, der beginnenden neuen Welt, dem Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist noch nicht sichtbarer Teil unserer Umgebung, aber er ist trotzdem schon Teil unserer Lebenswelt, in der wir leben wollen. Es ist inwendig in uns, sagt Jesus. Die alte Welt ist die, aus der die Kolosser kamen, verwirrt, verloren, sündig, abgewandt, in mehr oder weniger bewusster Feindschaft gegen Gott. Paulus nennt es ein paar Verse vorher, wie gesagt, Finsternis. Das ist Finsternis. Aber als wir Jesus vertraut haben, ist etwas passiert. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis, Kolosser 1,13, aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Wir sind Teil des Neuen geworden. Wir haben einen Standort im Reich Gottes bekommen. Wir sind Teil der Geschichte. Wir gehören dazu. Wir haben ein neues Zuhause, einen neuen Bezugspunkt für unser Leben, eine neue Wertebasis, eine neue Identität. Wir gehören zu Jesus und er lebt in uns. Ein Doch nun ist passiert in unserem Leben. Das ist die neue Wirklichkeit. Die Hoffnung der ganzen Schöpfung ist, dass wir darin leben und danach handeln. Es ist ein Leben in der Freiheit und der Kraft der Kinder Gottes. Und ich habe etwas entdeckt. In Johannes 1, Vers 12, ein Vers, den viele von uns kennen, steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Wort Recht meint Kraft. Und es gibt zwei Sorten von Kraft im Neuen Testament. Das eine Wort für Kraft ist Dynamis, die innewohnende Kraft. Und es gibt das Wort Exousia, das ist die ausführende Kraft. Und hier steht Exousia. Gott hat in dem Moment, wo wir mit Jesus eins wurden und er in uns Raum gewinnen durfte, uns die ausführende Kraft gegeben, dass wir in dieser Welt leben können, was wir sind. Wir müssen nicht nur sitzen und denken, ah ja, wir sind's, aber keiner merkt's, sondern wir können es leben. Exousia, ausführende Kraft. Nicht nur das Können, sondern das Machen ist das, was wir geworden sind. Und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes machen, dass sie leben, was durch den Geist Gottes in ihnen steckt. Und es gibt kein dramatischeres Kapitel dazu als Römer 8. Lest es mal zu Hause in der ganzen Tiefe, um zu spüren, was diese Spannung unseres Lebens ausmacht. Ich lese mal einen Ausschnitt davon. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden, hier, das alte Ding, unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von dem Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das, was Paulus hier beschreibt, ist die schier unerträgliche Spannung zwischen alter und neuer Welt, zwischen Finsternis und Licht, zwischen einst und doch nun. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens als Christen. Und Paulus beschreibt sie als Geburtswehen. Es kommt etwas Herrliches, Wunderschönes auf uns zu, aber es tut im Moment verdammt weh. Wenn du dich schon mal als Christ gefragt hast, warum das Leben als Christ manchmal so krass ist, du schaust in diese Welt und liest die Braunschweiger Zeitung, liest so einen Artikel und denkst, Mann, wie kann das sein? Warum habt ihr die Augen verschlossen? Warum seht ihr nicht, wie herrlich Jesus ist? Weil es kein Doch nun gab in ihrem Leben. Wenn du das Kreuz erkannt hast, dann siehst du die Welt mit anderen Augen. Und das tut weh. Das tut weh. Es gab übrigens auch eine positive Reaktion in der Welt. Gleich am nächsten Tag, ein Reporter feierte das, was Nimtscher gemacht hatte mit diesem Gebetskreis. Den Mut, für das Christentum einzustehen, gibt es auch noch. Das macht natürlich Mut, aber die Wirklichkeit ist, die Finsternis ist da. Wir leiden an der Vergänglichkeit, die im wahrsten Sinne des Wortes noch in unseren Knochen steckt und der unfertigen Freiheit und zögerlichen Kraft der Kinder Gottes, die schon unser Herz und unseres Verstand und unser Handeln erfüllt bzw. erfüllen soll und kann. Wir leben in beiden Welten, aber nur eine davon soll uns bestimmen. Das Reich Gottes, seine neue kommende Welt, und das ist unser Kampf. Verstehen wir, was es also heißt, wenn Paulus den Kolossern sagt, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Und hier geht es nicht darum, dass man wieder verloren geht, sondern darum, dass wir nicht im Alten versacken, darum, dass der neue Mensch in uns nicht vertrocknet, dass das Neue zur Welt kommt. Das macht Hoffnung. Jesus möchte, dass wir Frucht tragen. Nicht damit er zufrieden ist, sondern dass vor allem damit wir zufrieden sind. Weil wir sein Wirken durch uns erleben, seine Wirkkraft, seine Exousia, das Recht und die Kraft der Kinder Gottes in uns erleben und durch uns. Das macht Mut, wenn wir erleben, Gott wirkt durch uns. Es ist wahr, wir machen einen Unterschied. Und genau darum kämpft Paulus bei den Kolossern. Und jetzt kommen so ein paar Verse, die ein bisschen schwierig zu nehmen sind. Er sagt, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Denn Gott wollte ihnen auch sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses eben auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus und bilden einen Gebetskreis mitten in der Weltmeisterschaft auf dem Mittelkreis. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Und da sind wir mittendrin in dieser Spannung zwischen Leiden und hoffen. Und damit komme ich zum Schluss. Paulus gibt alles dafür, dass die jungen Christen in Kolossee geistlich nicht unter die Räder der Irrlehren kommen, sondern gut wachsen. Schon die Juden wussten, dass vor dem Beginn des neuen Äons, das gab es im Alten Testament, wurde es schon angekündigt, wenn der neue Äon kommen wird, werden wir leiden, dann wird das Volk Gottes leiden. Das war bekannt. Wir erleben das heute noch, wenn Christen um ihres Glaubens willens verfolgt werden. Und wir erleben es heute, wenn wir an der heutigen Welt leiden. Und Paulus freut sich, dass er von diesen Leiden durch seine Gefangenschaft in der Situation damals in Kolossee schon mal was auf seine Schultern konzentrieren kann. Denn hat die Gemeinde weniger zu leiden. Er lenkt sozusagen die Bedränger des alten Äons von der Gemeinde, dem Leib Jesu, ab. Also es geht nicht darum, dass er noch etwas zum Kreuz hinzufügen musste, was man auch manchmal liest als Auslegung. Es geht nicht darum, dass das Kreuz nicht gereicht hätte, sondern dass diese Bedrängnisse, die kommen würden, er sie auf sich zieht. Was die Gemeinde durch diese Bedrängnis trägt, ist die Hoffnung, dass sie Gottes Herrlichkeit in sich tragen, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die auf sie wartet und in ihnen wohnt. Und wisst ihr, es gibt eben auch im Christsein Phasen, die uns etwas kosten. In anderen Ländern, wie gesagt, leiden Christen und geben manchmal ihr Leben für ihren Glauben, weil wir noch nicht angekommen sind. Wir sind noch mittendrin. Wir leben schon im Neuen und sind doch noch umgeben vom Alten und teilweise auch noch davon erfüllt. Das Alte um uns können wir kaum verändern. Aber das Alte in uns können wir dem Heiligen Geist hinhalten, dass er es wegnimmt oder umwandelt, dass aus Zorn Leidenschaft wird, dass aus Angst Mut wird, dass aus Schmerz Mitgefühl wird, dass aus Gleichgültigkeit Liebe wird, dass das Neue in uns Raum gewinnt, dass Gott mit seinem Wesen in uns Wirklichkeit wird. Heiligung nennt die Bibel das. Aus dem Ich war, wird ein Doch nun. Und das wünsche ich uns. Lass seine Herrlichkeit in dir groß werden und die Freiheit und die Kraft der Kinder Gottes dein Denken und Leben bestimmen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Dein Doch nun, das ist dein Thema. Um das andere hat sich Jesus gekümmert. Du bist versöhnt durch das Kreuz. Du bist versetzt von der Finsternis ins Licht. Darum lass die Finsternis dich nicht bestimmen, sondern lebe als Freund und Freundin Gottes. Seine Kraft, sein Heiliger Geist ist in dir. Also lebe, was du bist. Ab jetzt nur noch Jesus. Amen. Amen.